Moin in die Runde, wo auch immer Sie gerade zugeschaltet sind, in welcher Ecke von Deutschland. Und ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie sich heute Morgen wieder die Zeit nehmen, dass wir hier so eine schöne große Gruppe wieder sind und ja, dass Sie einfach auch die Zeit nochmal für sich nehmen und etwas für sich tun, hier einen kleinen Impuls tanken und mir die Gelegenheit geben, einmal so meine Sicht der Dinge heute auf das Thema Motivation zu richten. Und eben auch ganz speziell auf den Punkt, ja, wie können wir möglicherweise anderen Menschen helfen, ja, in diesen Zustand der Motivation, des Motiviertseins zu gelangen. Und wie immer lade ich Sie herzlich ein, auch im Nachgang darüber einfach auch mal zu diskutieren, darüber zu sprechen. Denn was Sie hier heute Morgen wieder hören werden, ist ja meine Sichtweise auf das Thema. Ja, und die basiert ganz massiv auf den Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe in den letzten, ja, wenn Sie so wollen, 15 Jahren. Speziell eben auch in meiner Zeit, als ich mit wahnsinnig vielen Verkäufern zu tun hatte, eben Knie an Knie und stundenlang Einzelgespräche geführt habe und immer den Abgleich gemacht habe zwischen dem, was ein Mensch sagt, was er nachher auf der Fläche tut. Ja, also der Unterschied zwischen einem Vorsatz und der tatsächlichen Ausführung dieses Vorsatzes und was dazwischen liegt, warum Menschen oftmals Dinge sagen, aber dann vielleicht doch nicht machen, hat eben auch, und darüber haben wir ja schon gesprochen, so ein bisschen mit den Widerständen zu tun, mit den Ängsten, mit den Hemmungen, mit Unfähigkeiten. Und diese zu überwinden, braucht ein gewisses Maß an Antrieb. Und wenn Sie mal schauen, was das Wort Motivation für eine Herkunft hat im Wortstamm, dann kommt das von dem Begriff movere, etwas in Bewegung setzen. Das ist für mich also ein ganz schönes Bild. Und wenn Sie also einen Menschen motivieren wollen, heißt das im Umkehrschluss, dass Sie ihn dazu bewegen wollen, etwas zu tun. Nicht nur, also das ist ja eben der Unterschied, den ich oft beobachtet habe, etwas zu sagen, sondern es tatsächlich zu machen, etwas zu tun. Und die grundsätzliche Frage, die wir uns alle mal stellen dürfen, geht das überhaupt? Können Sie überhaupt einen anderen Menschen dazu bewegen, etwas zu tun? Der Volksmund ist hier recht pragmatisch, der bringt das Beispiel, das geht mit dem berühmten Zuckerbrot und der Peitsche. Ja? Und das sagt recht volkstümlich, welche zwei Grundformen es gibt, die uns Menschen in Bewegung setzen, die uns antreiben. In der Psychologie ist das die sogenannte Hinzu-Motivation, also das Zuckerbrot, oder aber auch die Weg-von-Motivation, sprich die Peitsche. Und das ist das, was uns Menschen in Bewegung versetzt, dass wir in die Handlung kommen. Sie haben ja nichts davon, wenn Sie einen Kollegen haben, der sehr motiviert ist, darüber zu sprechen, was er alles verkauft, wenn er dann im entscheidenden Moment den Kontakt nicht aufnimmt zum Kunden. Das heißt, wir brauchen Verkäufer, die etwas tun und nicht darüber sprechen, wenn wir jetzt dieses Bild mal nehmen. Und was treibt den Menschen also an? Ganz simpel, es sind eben diese zwei Kräfte, die bei jedem Einzelnen von uns in einer gewissen Art und Weise wirken. Und es ist eben individuell. Der eine handelt, weil er etwas nicht mehr will. Und der andere handelt, weil er unbedingt etwas will. Und hier sind Menschen einfach unterschiedlich. Und deswegen komme ich einmal zurück auf das Modul von letzter Woche, auf das Modul der Rhetorik. Und ich habe Ihnen hier zwei Methoden vorgestellt, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das eine Prinzip ist das der Fragestellung. Wenn Sie also einen Menschen zu etwas bewegen wollen, ist die erste Übung, die Sie machen können, mal zu prüfen, okay, wie ist dieser Mensch denn am ehesten zu motivieren, sprich in Bewegung zu versetzen? Hat er ein gewisses Entscheidungsmuster? Wenn Sie mal einen Kollegen fragen, sagen Sie mal, warum hast du denn hier angefangen? Es war eine Frage, die ich oft Verkäufern gestellt habe. Ich habe immer erzählt, ich sage, Mensch, wir sitzen hier beide im selben Raum, am selben Tisch. Warum ich hier sitze, weiß ich. Warum sitzt du hier? Und warum hast du hier angefangen in diesem Laden? Und dann erzählen die Leute, ja, ich hatte einen kürzeren Arbeitsweg als vorher. Oder die erzählen, boah, mein alter Chef ging mir auf den Keks. Oder hier habe ich mehr Gehalt bekommen. Und wenn Sie da mal zuhören, fragen und zuhören, dann kriegen Sie raus, der eine wechselt, weil er eben nicht mehr so viel Zeit im Auto sitzen will. Weil er eben, ja, weg will von dem langen, umständlichen Arbeitsweg. Und der andere will hin zu einer neuen Tätigkeit, wo er mehr Geld bekommt. Andere nehmen auch dafür eine deutlich längere Fahrzeit in Kauf für ein Mehr an Verantwortung, für ein Mehr an Freiheit, für ein Mehr an Möglichkeiten, was es auch ist. Und das bedeutet, wir haben gewisse Entscheidungsmuster, das ist auch im Privatleben so, ja. Partnerschaften werden eingegangen oder auch beendet aufgrund von, ich habe eine bessere Option oder ich halte es hier nicht mehr aus. Ganz simpel. Machen Sie es nicht zu kompliziert. Ich weiß, es gibt 1000 Psychologiemodelle mit 1000 verschiedenen Farben und 1000 Einordnungen und ganz viele Tiere und es gibt viele Sachen in dem Kontext. Mir ist es alles zu kompliziert. Ich stelle eine Frage, ich sage, warum bist du hier? Er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Da weiß ich, ah, weg von. Gibt es noch einen Grund, warum du gewechselt bist? Ja, hier ist mehr Kohle. Okay, wärst du auch gewechselt, wenn du das Geld nicht bekommen hättest? Ja, da weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass der weg von in der Entscheidungskriterien höher angesiedelt ist, recht hoch. Ja? Warum wollen Sie den Handytarif wechseln? Warum wollen Sie dies? Warum sind Sie hier? Was führt Sie heute zu uns? Was ist der Grund? Das Wichtigste, um Menschen zu motivieren, ist zu wissen, okay, wie sind Sie denn beeinflussbar? Was treibt Sie denn an? Ich bin ja kein großer Freund von Werbefernsehen, aber einen Satz habe ich mal aufgenommen von Volks- und Raiffeisenbanken war das. Die haben gesagt, jeder hat etwas, das ihn antreibt. Es ist nur sehr unterschiedlich. Und wenn Sie Menschen individuell in die Handlung bringen wollen, geht es genau darum, auch individuell mal rauszufinden, wie ist denn der oder diejenige drauf? Und Sie können nicht alle Menschen gleichzeitig motivieren. Das ist ja das, was auch nachhaltig nicht funktioniert, zu sagen, wieso, wir haben doch eine Gehaltserhöhung gemacht. Ja, ein paar Leute interessiert es und ein paar Leute interessiert es überhaupt nicht. Vielleicht haben Sie die Erfahrung schon gemacht, dass Incentives wie Reisen einige total klasse finden. Andere sagen, ey, Mallorca habe ich schon 10-mal gesehen, was soll das? Interessiert mich nicht die Bude. Ja? Da locken Sie keinen hinterm Ofen vor. Und dieses hinterm Ofen vorlocken ist ja ihn in Bewegung versetzen, ja? Dass er etwas macht. Also wenn Sie möchten, dass ein Mensch eine Handlung begeht und Sie wollen ihn dazu motivieren, dann können Sie ihm helfen, den für ihn wichtigen Beweggrund, sein Motiv zu erkennen. Das ist das, was der Coach macht. Der redet mit Leuten und kriegt raus, was ist das, was ihn antreibt. Und ich teile drei Fragen mit Ihnen. Ich habe es neulich auch beim Also-Treffen schon mit einigen Inhabern geteilt. Sie können erstmal für sich selbst diese Übung machen und sich selbst fragen. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Was treibt mich eigentlich selbst an? Und wenn Sie das wissen, werden Sie auch zu einem Menschen, der versteht, wie das bei anderen Leuten funktioniert. Immer wieder dieser Schritt, erst bei sich anfangen. Und drei Fragen sind wirklich sehr gut geeignet, um rauszufinden, wie ticken die Menschen. Die erste Frage lautet, warum arbeite ich? Oder warum arbeitest du? Ja? Warum machst du das? Und die Frage, warum, ist entscheidend, weil sie bringt uns immer dem Motiv des Menschen näher. Motivation ist ein Mensch mit Motiv. Ein motivierter Mensch ist ein Mensch, der sein Ziel kennt. Zielklarheit, Erfolgsformel ganz oben. Zielklarheit. Warum arbeitest du? Bei mir war die Antwort ganz häufig mit gewissen Verpflichtungen verbunden. Naja, ich muss ja Miete zahlen. Ich muss ja dies, das, jenes. Ja? Okay, die zweite Frage. Wofür arbeite ich? Beziehungsweise, Mensch, wofür machst du denn das? Und hier ist auch eine unterschiedliche Motivation. Einige wollen, dass es nie wieder so schlimm wird wie damals. Weißt du, mir haben sie dreimal den Strom abgestellt. Ich mache das jetzt, ich gebe hier Gas. Das soll mir nie wieder passieren. Ja, ich streng mich an, weil ich habe keine Lust, sowas nochmal zu erleben. Nie wieder. Andere sagen, ich will, dass es mir und meinen Kindern in Zukunft besser geht. Ich mache das, damit ich auch mal einen anderen Urlaub erleben kann. Ich habe ganz viele tolle Ziele. Ja, da will ich hin. Und die dritte Frage geht schon so leicht in das Spirituelle, Philosophische, möchte ich eher sagen. Woran arbeite ich? Oder natürlich, woran arbeitest du? Und bei der dritten Frage bin ich auch ganz ehrlich, habe ich mich sehr lange recht schwer getan. Und auch hier die Wiederholung ist unser Freund an der Stelle. Sie können daran arbeiten, ein besserer Verkäufer zu werden. Sie können daran arbeiten, ganz gezielt ein besserer Zuhörer zu werden. Sie können daran arbeiten, bessere Fragen zu stellen. Sie können daran arbeiten, ein besserer Vater zu werden. Und auch diese Rolle können Sie definieren und sagen, okay, wie werde ich ein besserer Vater? Ich arbeite daran, dass ich vielleicht nicht so auf den Tisch haue, dass ich mein Temperament in den Griff, etc., etc. Woran arbeite ich? Gibt es da etwas? Ja? Und mein Lehrmeister hat immer so schön gesagt, es gibt Frauen, die arbeiten daran, dass ihr Mann Millionär wird. Andere arbeiten daran, dass ihr Mann ein Pantoffelheld wird. Ja? Die haben so eine kleine Agenda. Also woran arbeitest du? Und das sind Fragen, die erstmal in der Selbstanwendung unglaublich toll wirken. Und wenn Sie mit anderen Menschen über diese Themen sprechen, natürlich mit Mitarbeitern. Ja? Deswegen finde ich auch dieses Wort vom Einstellungsgespräch dürfte einen neuen Anstrich bekommen. Weil viele Gespräche werden geführt, um jemanden einzustellen. Ich finde, Sie sollten öfter Gespräche führen, um herauszukriegen, welche Einstellung dieser Mensch hat. Wie ist er eingestellt? Wir brauchen viel öfter aus meiner Sicht, wenn Sie Menschen motivieren wollen, müssen Sie wissen, er funktioniert so, er funktioniert so. Er braucht Beispiel A, er braucht Beispiel B, um zu verstehen, was es für ihn für Konsequenzen hat. Denn das ist das Einzige, was Menschen in Bewegung versetzt, die Aussicht auf Gewinn. Es hat, wenn ich mich so verhalte, die Konsequenz, ich erreiche ein Ziel. Oder die andere Konsequenz, wenn ich mich so verhalte, lässt er mich in Ruhe. Sie glauben gar nicht, viele Führungskräfte haben unbewusst etwas richtig gemacht. Sie sind ihren Verkäufern mit gewissen Themen einfach schlicht auf die Nerven gegangen. Die hatten gar keinen Bock auf die Themen. Die haben auch keine Provision bekommen. Die hatten nur einen hartnäckigen Vorgesetzten, der immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat. Und dann kam ich als Verkaufstrainer. Ich sage, okay, jetzt sollst du hier lernen, irgendwie ein Thema XY zu verbessern. Was hast du denn davon, wenn du das hinkriegst? Dann lässt mich der Alte in Ruhe. So, kann funktionieren, muss es aber nicht. Und es gibt Menschen, die brauchen eher so ein bisschen von der Weg-von-Motivation, weil es so ihrer Natur entspricht. Wir sind einfach unterschiedlich. Das ist ganz, ganz wichtig dabei zu wissen und zu berücksichtigen aus meiner Sicht. Was jetzt nicht heißt, dass wir die Leute körperlich auspeitschen sollen, sondern dass wir ihnen einfach darüber mit ihnen in den Diskurs gehen, welche Konsequenzen ihr aktuelles Verhalten hat. Und wenn sie dieses Verhalten nicht verändern, was dann für Konsequenzen kommen, dass sie sagen, oh, ja nee, das will ich ja nicht. Deine Entscheidung. Ja, und es gibt einfach Verkäufer, die glauben, sie könnten so weitermachen wie die letzten 10 Jahre. Das können sie auch, aber vielleicht nicht zwangsläufig in diesem Unternehmen, weil das Verhalten hierzu heute zu Ergebnissen führt, die das Unternehmen heute nicht mehr helfen zu überleben. Dafür braucht es ein anderes Verhalten. Und wenn es keine Konsequenz gibt, und das ist eben auch etwas, was ich zu oft erlebt habe, dass Führungskräfte nicht den Schneid haben, eine Beziehung zu beenden, wo alle Beteiligten wissen, wir passen gar nicht mehr zusammen. Und auch andere Kollegen einfach wissen, naja, wenn das bei dem alles durchgeht, dieses Verhalten, was mal okay war und zielführend und heute ist es das einfach nicht mehr, ja, warum soll ich mich dann verändern? Das heißt, das ist eben dieses Wichtige zu erkennen für uns, wenn wir in der Führung sind. Es braucht Konsequenzen. Und es gibt aus meiner Sicht zu wenig von diesen beiden Kräften. Ein Verhalten, das nicht zielführend fürs Unternehmen ist, wird toleriert, wird geduldet, ohne negative Konsequenz. Also warum soll der Mensch sich ändern? Ein anderes Verhalten, was das Unternehmen nachweislich fordert, fördert und weiterbringt, wird auch nicht geahndet im Sinne von, es wird zu wenig Anerkennung gestiftet. Nicht überall, aber es gibt Unternehmen, da ist das dann selbstverständlich. Und darauf möchte ich auch gleich noch eingehen. Es wird auch zu wenig gelobt. Ja? So, das heißt einmal grundsätzlich gibt es 2 Kräfte, die Menschen in Bewegung setzen. Die Angst vor Verlust, also die Weg von Motivation, die Peitsche. Und auf der anderen Seite die Hinzu-Motivation, die Aussicht auf Gewinn, ein Zugewinn von Lebensqualität, Freiheit, Verantwortung, monetär, Anerkennung, so. Das Zuckerbrot. Und wenn eine von beiden Kräften am Werke ist, und das ist unterschiedlich je nach Mensch, dann bewegt er sich. So, und jetzt gibt es hier, so ist noch meine persönliche Erfahrung, ich habe mir da viele Gedanken gemacht, 3 Stadien dieser Motivation. Und das erste Stadium ist einfach der Anfang. Diese Initialzündung, der Zündfunke, ja, wie die Zündkerze beim Auto, das braucht eine Initialzündung, damit der Mensch einmal anfängt. Und in dieser Phase ist eine besondere Form der Behandlung notwendig. Und das heißt, das Gespräch, damit ein Mensch herausfindet, was ist mein Beweggrund? Das funktioniert wunderbar mit Fragen. Ich habe stundenlang mit Leuten geredet. Sie können sich das vorstellen, ich wurde als Verkaufstrainer gebucht, der sollte eine gewisse Fähigkeit erlernen und ich wusste, dazu braucht es einmal ein Verständnis auf der intellektuellen Ebene, den Wunsch, sich das zu eigen zu machen und die Praxis, nämlich das Üben. Ich hatte ungefähr 6 bis 8 Stunden pro Mensch Zeit. 5 Stunden habe ich mit dem über das Warum geredet. Wenn der nämlich selbst Bock hatte, das zu erlernen und wenn der sagte, los, lass uns jetzt raus, lass uns üben, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Ja? Wenn der wirklich mit den Hufen geschart hat, dann habe ich ihm 2 Sätze gegeben und die hat er dann geübt. 2. Je nach Intellekt auch 4 oder 3 Wörter. Ist unterschiedlich. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn er einen Satz in seinem Gespräch austauscht, kriegt er am Ende schon fundamental anderes Ergebnis. Spielen Sie mal Billard und verändern Sie den Einstiegswinkel um 1 Millimeter an der weißen Kugel. Am Ende des Tisches hat das gigantische Auswirkungen. Und deswegen reicht es zum Anfang, dass wir überhaupt mal etwas tun. Und jetzt passiert nämlich Stufe 2. Also Stufe 1 schaffen Sie durch Fragen, Fragen, Fragen und auch ganz wichtig in der Führung durch das persönliche Vorbild. Dann werden Sie nämlich zum Motiv. Ich will so werden wie mein Chef. Ich will so werden wie du. Zeig mir, wie das geht. Darf ich bei dir lernen? Wir brauchen Vorbilder. Menschen, die Ziele haben, Ziele erreichen. Und natürlich dabei auch scheitern, ist ja völlig normal. Also ist auch hier für uns in der Führung immer wieder die Frage, welches Beispiel gebe ich ab? Welches Motiv gebe ich ab? Ja? Also Fragen, selbst vormachen, das ist das, was Menschen aus meiner Sicht die Initialzündung verschafft. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Verkäufer das bei mir getestet haben, die gesagt haben, okay, klasse, zeig mal, wie das geht. Und dann waren wir ruckzuck auf der Fläche und ich habe das vorgemacht. Und dann sagt er, okay, gut, jetzt höre ich mir auch an, was du zu sagen hast, wie du das gemacht hast. Auch das ist ganz wichtig. Und wie viele von uns sagen, ja, du sollst das machen, aber ich nicht. Funktioniert nicht. Meine Erfahrung in der Behandlung mit Menschen, ich kriege meine Tochter, die war meine Lehrmeisterin in vielerlei Hinsicht, ich habe sie ganz schnell zum Zähneputzen gekriegt, nur weil ich es vorgemacht habe. Ja? Ich sage, komm, nicht du gehst jetzt Zähne putzen, sondern Papa geht zuerst. Wer zuerst da ist. Ruckzuck wollte die Zähne putzen. Also, machen Sie es vor und seien Sie ein Vorbild. Das ist das, was wir brauchen. Machen Sie, meine Oma hat immer gesagt, jetzt noch eine persönliche Anekdote, die hat immer gesagt, Junge, wenn dir die Suppe nicht schmeckt, ist nicht schlimm, aber wenn ich sie probieren kann, kannst du es auch, oder? Du musst nicht alles aufessen, aber du darfst gerne alles probieren. Wenn es dir nicht schmeckt, du musst nicht dabei bleiben. Aber wenn sie es nicht gegessen hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. So. Omas sind sowieso die Besten, von daher Fragen und Vorbild für Stufe 1. Stufe 2, auch das kennen Sie. Es gibt Leute, die sind Senkrechtstarter. Die sind schnell begeisterungsfähig. Die sagen, ja, ich will, ich mache. Die haben eine gute Woche, vielleicht 2 gute Wochen, vielleicht 3 gute Wochen. Und dann geht es wieder runter. Auch das ist ein durchaus weit verbreitetes Phänomen. Das bedeutet, die Motivation, sprich diese Form der Energie, diese Initialzündung lässt irgendwann nach. Was können Sie hier machen? Ganz simpel, wenn Sie herausgefunden haben, was den einmal dazu bewegt hat, anzufangen, erinnern Sie ihn daran. Und wie läuft's? Ja, nicht so gut. Warum? Ja, so und so. Und sag mal, warum hast du damit eigentlich angefangen? Ja, so und so. Ja, und hast das Ziel schon erreicht? Nee. Ist es dir denn wirklich wichtig, dieses Ziel? Das ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Frage. Ist dir dieses Ziel überhaupt wichtig? Nee, ja, dann wundert es mich nicht. Ja. Ich hatte einen Fall auch hier mit einem Verkäufer, der hatte einen Geschäftsführer, der sich dann auf ein paar Empfehlungen von uns eingelassen hat. Der hat dann individuell Prämien vergeben an die, die wirklich was wollten. Und der hat mit dem auch alles wirklich toll gemacht. Die haben darüber gesprochen, was diesen Verkäufer antreibt. Und der hatte wirklich das Ziel, was viele Menschen haben, eine tolle Reise zu machen mit seiner Frau. Und dann ging es um gewisse Produkte, die zu verkaufen waren. Und es gab dann je nach Abschlussquote eine Extraprämie. Und er hatte ein Ziel in einem gewissen Zeitraum. So, und der hat super angefangen. Dann hatte er eine schlechte Woche. Und dann hat er geschwächelt. Und irgendwann, ich war durch Zufall wieder im Laden, habe ich mit ihm darüber gesprochen. Er sagte, ja, sieht nicht gut aus. Ich sage, was heißt das? Das sieht nicht gut aus. Naja, ich habe nur noch 3 Wochen Zeit. Ja, und ich habe erst, was weiß ich, 30% Zielerreichung. Also da fehlte schon noch was. Ich sage, ja und? Hast du jetzt schon aufgegeben oder wie? Allein die Frage hat ihm geholfen, mal zu gucken, ob er wirklich schon aufgegeben hat. Ja, weiß ich nicht. Ich sage, hast du es deiner Frau schon gesagt? Nee. Ich sage, wann willst du dir das denn sagen? Die glaubt ja wohl noch, dass ihr da hinfahrt, ne? Ja. Ich sage, wann willst du mit der darüber reden? Weiß ich nicht. Soll ich die anrufen? Ich kann das gut, sage ich. Ich sage, okay, also es sieht nicht gut aus, ne? Ja. Ist dir das denn wirklich wichtig? Ja, logisch. Ich sage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und sagt man, glaubt man nicht, dass der Nichtantritt der Reise das Schlimmste gewesen wäre? Das Schlimmste wäre für ihn gewesen, dass seine Frau ihn nicht mehr ernst nimmt. Und ich sage, okay. Aber sag mal, die nimmst du doch mit, wenn das klappt. Ja, ja. Ich sage, was macht sie denn dafür, dass das funktioniert? Dann sagt er, wie meinst du das? Ich stehe doch hier im Laden. Ja, ja, das weiß ich. Ich sage, aber sie fährt doch mit. Ja, ich sage nochmal, was ist ihr Beitrag dazu? Und er hat es eine Weile nicht verstanden. Ich sage, wie oft übst du denn mit ihr oder sie mit dir? Wie oft sprichst du mit ihr darüber oder sie mit dir? Wie oft erinnert sie sich daran? Wie oft hält sie deine Hand, wenn du mal auf den Deckel gekriegt hast? Und auf die Idee ist er nicht gekommen. Ich sage, hab den Fernseher zu Hause? Sagt er, ja klar. Dann kannst du mit der doch zu Hause anstatt Tagesschau gucken, kannst doch mal eine Weile, bis du dein Ziel erreicht hast, ein paar Rollenspiele üben. Sie kommt doch auch mit. Hat sie doch was von, oder nicht? Dann weißt du wenigstens, was du den ganzen Tag machst im Laden. Ja. Ich sag, ruf die jetzt an, sag der erstmal, wie es aussieht, frag sie, ob sie wirklich will, dass ihr da hinfahrt und frag sie, ob sie bereit ist, mit dir zu üben. Oder ob ihr das lasst. Dann hat die angerufen, sie hat sich gefreut, sie haben geübt, er hat das Ziel nicht in 3, sondern in 2 Wochen erreicht. Und das ist der Punkt, wir fangen an und dann erwarten alle, dass es so weitergeht. Nur das ist nicht natürlich. Das ist nicht der Lauf der Dinge. Das gibt es nicht in dieser Natur, auch nicht bei uns Menschen. Es gibt einfach den Punkt, da hast du ein Plateau und dann gibt es einen Punkt, da geht es bergab. Und wenn jetzt alle anfangen, und das ist das, was ich leider so oft erlebt habe, jetzt wird das, ne, wenn du steigst, kriegst du Neid und Missgunst, Zufall, Blödsinn, Streber. Bist du da, sagen sie, na, geht's runter, kriegst du auf den Deckel. Ist das so, wie wir miteinander umgehen wollen? Ich frage für einen Freund. Wer braucht mehr Bestätigung, Lob, Dank und Anerkennung? Der, der gerade oben ist oder der, der gerade auf dem Weg nach unten ist? So, und jetzt können Sie was machen. Einer, der einen Knick hat, der geknickt ist, den können Sie helfen, sich A, an seine Erfolge erinnern. Guck mal, da und da hat es doch gut geklappt. Mit welcher Strategie warst du denn vor 2 Wochen so erfolgreich? Was hast du da gemacht? Erinnere dich. Und jetzt erinnere dich nochmal, warum hast du überhaupt damit angefangen? Warum war dir das wichtig? Und jetzt hilf mir doch nochmal, was passiert, wenn du dein Ziel erreichst? Jetzt kriegen sie den mental wieder auf die Spur. Er kriegt die Kurve. Stufe 2 ist das Erinnern an Stufe 1. Machen Sportler. Gucken Sie mal ein paar Dokumentationen. Die Welt ist voll mit tollen Dokumentationen über Sportler. So, und das nennt sich dann Beharrlichkeit. Dranbleiben. Bis zur Zielerreichung. Und jetzt kommt Stufe 3. Und auch da gibt es ganz berühmte Beispiele, das habe ich schon oft erlebt. Jetzt hat er seine Reise, kommt wieder und die Performance lässt nach. Warum? Weil der Chef vergessen hat, das Motiv ist ja erloschen, der hat ja sein Ziel erreicht. Warum soll der jetzt also das wiederholen? Warum soll der zum Wiederholungstäter werden? Und jetzt gucken Sie mal, wie das in Strukturvertrieben funktioniert. Die machen halt die nächste Kreuzfahrt, ne? Den nächsten Wettbewerb. Da geht das Spiel von vorne los. Die Bestenliste wird auf 0 gestellt. Gucken Sie mal in die Fußball-Bundesliga-Meisterschaft. Okay, wir drücken den Reset-Knopf, dann geht von vorne los. Und das heißt, das ist ein Wiederholungsprozess. Und den können Sie unterstützen, indem Sie für sich ein System entwickeln, was eben daraus besteht, zu loben, zu danken und anzuerkennen. Das macht Menschen dann zum Wiederholungstäter. Fangen Sie einfach wieder von vorne an. Ja? Und genau das ist das, worum es geht. Und da gibt es eben verschiedene Instrumente. Und ich habe es schon eben oft erlebt, dass Verkäufer sagen, ja, aber ganz ehrlich, das wird ja aufgezeichnet hier. Ich muss ja aufpassen, was ich sage. Also das ist nicht von mir die Formulierung. Ich habe es nur häufig von Verkäufern gehört. Ne? Ich würde das ja machen, aber der Chef ist so ein Arschloch. Für den nicht. dem enthalte ich die Leistung vor. Dafür mache ich mich doch nicht krumm. Jetzt haben sie wieder, wofür machst du das? Und es gibt Leute, die sagen, mein Chef ist so klasse, der hat mich hier in der Krise, der hat mir geholfen, der hat mich unterstützt. Auch als es nicht lief, hat er nicht auf mir rumgetrampelt, sondern er hat mir Zeit gegeben, der hat mich aufgebaut, der hat mir die Hand gehalten im übertragenen Sinne. Für den Typ gehe ich durchs Feuer. Die Frage ist jetzt hier, was für ein Mensch sind Sie an der Stelle? Sind Sie jemand, der andere auch noch runterzieht, wenn Sie schon ohnehin im Sinkflug sind? Oder sind Sie einer, der genau dann da ist, wenn die Leute am meisten Thermik brauchen? So, und deswegen Lob, Dank, Anerkennung. Aus meiner praktischen Erfahrung mit vielen, vielen hundert Verkäufern, und ich denke, das ist irgendwann auch repräsentativ, ist das viel wichtiger als der Euro. Und kostenfrei. Kostet natürlich Überwindung. Ja. Und eine Urkunde Verkäufer des Monats. Ein Lob vor versammelter Mannschaft. Schauen Sie mal, das ist unser bester Mann. Und das müssen wir nicht neu erfinden, das Rad. Das ist ja das, was Sportler machen. Schauen Sie an, Fußballer des Jahres. Wie wichtig das für die Besten der Besten ist. Glauben Sie mal, das interessiert den Messi oder Ronaldo, dass sie da noch einen Euro kriegen? Aber sie haben es geschafft, dass Lewandowski in der Form seines Lebens ist, weil sie Vorbild sind. Und deswegen hat der ein Ziel. Und er sagt, ich will auch auf die Treppe. Und ein Vettel ist Weltmeister geworden, weil er den Schuhmacher gesehen hat. Er sagt, das will ich auch. Ja? Und Sportler kriegen Pokale, Pokale, Pokale. Und das ist doch das, was nachher an der Wand hängt oder in der Vitrine steht, was dem Menschen immer wieder zuruft, du kannst es, du kannst es. Du kannst es. Und dann wird ein Ich kann es daraus. Und wenn wir das schaffen, dass Menschen lernen, sich Ziele zu setzen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und am Ende des Tages steht die Gewissheit, ich kann mir ein Ziel setzen, ich kann mir ein Motiv frei wählen, wo ich hin will oder wovon ich weg will und ich habe die Gewissheit, ich kann es erreichen. Das ist ein motivierter Mensch, der weiß, was er will und der daran glaubt, dass er das auch schafft. Alles andere sind Luftschlösser, sind Schaumschläger, hohle Phrasen. Wenn nicht der Glaube an die Zielerreichung, nicht der Glaube an das Machbare dahinter steht. So, und deswegen, das können Sie Ihren Mitmenschen, ja, da können wir unseren Mitmenschen wirklich was Gutes tun, indem wir einfach nicht nur motivieren, jetzt kommt ein kleines Wortspiel, sondern auch motivieren, nämlich Mut machen. Du kannst das. Bleib dran, du wirst sehen, du kannst das. Das ist die beste Suggestion, die Sie Menschen verabreichen können. Du kannst das. Ich höre gerade die Biografie über Warren Buffett. Ein ganz, ganz großer Meister in dieser Disziplin, Menschen so zu behandeln. Und ihnen zu sagen, ich habe uneingeschränktes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Du bist das beste Pferd in meinem Stall. Und an diesen Menschen beharrlich festzuhalten, wenn sie mal Fehler machen. Du kannst es. Sie können Ihren Kollegen, Ihren Mitmenschen, Ihren Kindern nichts Besseres mit auf den Weg geben. Und ich weiß, Sie können das. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank mal wieder für Ihre Aufmerksamkeit.